Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist Martina Renner, Innenpolitikerin bei der Linken, Sprecherin für antifaschistische Politik in ihrer Fraktion. Guten Abend, Frau Renner.
Guten Abend.
Combat 18 hat in Deutschland nur 20 Mitglieder. Warum ist die Gruppe trotzdem so gefährlich?
Combat 18 ist die maßgebliche Struktur des Rechtsterrors in Europa. Man hat in der Vergangenheit Anschläge ausgeübt, auch unter Einsatz von Sprengsätzen. Man trainiert im Ausland mit Schnellfeuerwaffen. Man hat clandestine Strukturen aufgebaut und die sind darauf gerichtet, tatsächlich die Ideologie der Rechten mit Gewalt, mit Terror zur Geltung zu bringen.
Und dann können auch 20 Leute großen Schaden anrichten.
Natürlich, es ist doch nicht die Frage, ob das jetzt 5, 20 oder ich gehe tatsächlich von einer anderen Zahl, vielleicht 40 oder 60 Mitgliedern aus, sondern inwieweit diese Struktur hoch vernetzt ist, inwieweit sie über Waffen und Sprengstoff verfügt und insbesondere inwieweit sie auch trainiert ist und bereit ist, Rechtsterror auszuüben. Das wissen wir alles von Combat 18 und deswegen ist das Verbot heute natürlich richtig, wenn auch viel zu spät.
Zu spät? Zu spät wofür, Frau Renner?
Ja, Combat 18 ist der militärische Arm, der bewaffnete Arm eines internationalen militanten Neonazi-Netzwerk Blood and Honor, Blut und Ehre, das 2000 verboten wurde. Und jetzt, 20 Jahre später, macht man sich auf den Weg, quasi den gefährlichsten Teil von Blood and Honor zu verbieten. Das ist natürlich ja, Jahrzehnte zu spät. Und zum anderen, für mich maßgeblich gerade auch heute, wir haben monatelang von den Innenministern gehört, man bereitet so ein Verbot vor. Was wird in der Zeit in der militanten Szene passiert sein? Die haben sich auch vorbereitet. Die haben Waffen beiseite geschafft, die haben Dokumente vernichtet, die vielleicht Auskunft über Finanzströme geben. Die haben Handys aus den Wohnungen wegbringen lassen und ähnliches mehr. Ich gehe nicht davon aus, dass heute tatsächlich maßgebliche Beweise auch festgestellt wurden, die auf diese Vernetzung, auf diese Struktur Hinweis geben.
Ja, aber nun sagt ja die Union, man musste auf Nummer sicher gehen, Beweise sammeln, damit Combat 18 nicht hinterher Chancen hat, erfolgreich zu klagen. Was daran ist falsch?
Dass man Verbote gut vorbereitet, ist richtig. Aber man muss dann im Vorfeld nicht das Ganze zum politischen Programm erheben. Immer und immer wieder darüber reden. So ein Verbot muss überraschend kommen. Es muss auch gegen alle in Frage kommenden Aktivisten und Funktionären dieses Rechtsterrornetzwerkes geführt werden. Da habe ich heute auch große Zweifel, weil bestimmte Personen, zum Beispiel der Spiritus Rector von Combat 18, Thorsten Heise, mit Wohnsitz in Thüringen fehlt. Und dann kann so ein Verbot auch sinnvoll sein, aber es gibt noch eine zweite Einschränkung.
Nee, lassen Sie mich kurz da, ja. Frau Renner, mal nachfragen. Ja. Es ist über Combat 18 im Zusammenhang mit Rechtsextremismus immer wieder diskutiert worden. Ist die Gruppe da nicht sowieso automatisch gewarnt, wenn sie immer im Zusammenhang mit rechten Terrorakten und Mordfällen genannt wird? Dann wissen die doch ohnehin, dass die Behörden hinter ihnen her sein können.
Das Gegenteil ist richtig. Combat 18 konnte sich eigentlich viele Jahre lang in Sicherheit wiegen, weil zum Beispiel im Verfassungsschutzbericht, der jährlich erscheint, durch das BfV in Köln diese Gruppierung gar nicht erwähnt wurde. Oder die Bundesregierung zum Beispiel auf meine kleinen Anfragen zu Combat 18 gesagt hat, nein, es gibt gar keine bundesweite Struktur und sie sehen auch keine Gefahr des Rechtsterrors.
Aber spätestens seit dem Fall, seit dem Mord an Walter Lübcke, wird ja Combat 18 immer im Zusammenhang mit Rechtsterrorismus
richtig
erwähnt.
Aber erst seitdem. Davor gab es eine ganz andere Erzählung aus dem Innenministerium zu Combat 18. Und ich sage auch, der zweite Moment nach 2000 hätte natürlich der Mord an Walter Lübcke sein müssen, die Verbindung der Neonazi-Szene in Kassel mit dieser Struktur. Und dann kann es nicht ein halbes Jahr dauern, bis man so ein Verbot vorbereitet hat. Ich glaube tatsächlich, die Wirksamkeit, die muss man in Zweifel ziehen. Und zum Zweiten, wir wissen halt auch, solche Strukturen reorganisieren sich relativ schnell, treffen sich wieder unter neuem Namen. Und wenn man dort nicht nachfasst, also zum Beispiel jede Wiederbetätigung auch dann mit Repression belegt, dann wird so eine Struktur das nicht wie jetzt als Moment der Schwächung begreifen, sondern einfach eine Frage, inwieweit man sich in Zukunft blackendiert, ein bisschen tarnt, vielleicht im Ausland auch seine Strukturen irgendwie weiter schützt und dann einfach weitermachen.
Trotzdem unterstellen Sie ja dem Bundesinnenminister, dass er einfach zu spät gehandelt hat.
Ja.
Unterstellen Sie ihm auch, dass er dafür Gründe gehabt hat?
Naja, über die Gründe kann man nur spekulieren. Das finde ich sehr schwierig, ob vielleicht an dem Verbot nichts zielgerichtet gearbeitet wurde, ist das eine. Oder ob es Störfeuer aus den Verfassungsschutzbehörden gab, weil gerade diese Struktur, und so gehe ich davon aus, massiv mit menschlichen Quellen der entsprechenden Verfassungsschutzämter durchsetzt war und man gegebenenfalls, und das ist auch ein Erfahrungswert, erst diese Quellen zurückziehen wollte, abschalten wollte und sicher gehen wollte seitens zum Beispiel der VS-Behörden, dass sie nicht in den Fokus der Verbotsverfügung geraten.
Also Sie glauben, da wurde absichtlich Handeln verzögert, um V-Leute rauszuholen?
Also das Zögern von Verbotsverfügungen im Zusammenhang mit rechtsterroristischen Organisationen, aber auch im Bereich islamistisch-dschihadistischer Terrorismus, das ist nachweisbar. Oftmals wird so eine Verbotsverfügung durch die Innenministerien auf den Weg gebracht und dann kommen die Verfassungsschutzbehörden und sagen, macht mal bitte langsam, wir müssen erstmal schauen, irgendwie, dort haben wir Quellen platziert. Wir müssen gucken, wie wir mit diesen jetzt umgehen, sie gegebenenfalls abschalten oder ihr gebt uns die Gewähr, dass bei diesen Quellen nicht durchsucht wird. Und dieser Prozess in der Abstimmung zwischen den Innenministerien und den Verfassungsschutzbehörden, der kostet oftmals ganz viel Zeit. Und ich kenne sogar einige Fälle, wo am Ende dieser Abstimmung stand, dass man auf das Verbot verzichtet hat.
Das ist ein schwerer Vorwurf, den Sie da gerade erheben. Haben Sie Beweise dafür, dass etwas dergleichen geschehen ist jetzt beim Verbot von Combat 18?
Beim Verbot von Combat 18 kann ich es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber aus meiner Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss, wie auch aktuell im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss, sind mir solche Fälle aus den Akten bekannt und ich könnte dann auch an den Einzelstellen sagen, wo entsprechend interveniert wurde.
Aber für Combat 18 können Sie dafür keine Beweise liefern?
Das natürlich nicht, weil dieser Vorgang ist derzeit nicht Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Ich wünsche mir aber sehr, dass im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke man sich in Hessen dazu durchringt, dort ein solches parlamentarisches Gremium auf den Weg zu bringen und vielleicht dann auch dieser Frage nachzugehen, welche Rolle die Verfassungsschutzbehörden in Combat 18 hatten.
Die linke Innenpolitikerin Martina Renner im Interview mit dem Deutschlandfunk. Vielen Dank dafür.
Danke auch.